Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Es gilt als Kokain des kleinen Mannes, so der Deutschlandfunk, und ist eine Art Aufputschmittel mit hohem Suchtfaktor. Die Rede ist von Kaptagon, einer Droge, die sich vor allem im Nahen Osten rasant verbreitet. Und die Lage in der Region spitzt sich zu. Ende vergangenen Jahres kam es laut Medienberichten an der syrisch-jordanischen Grenze zu Gefechten mit Drogenschmugglern. Mehrere Tote und Verletzte waren die Folge. Der jordanische Grenzschutz soll 9 Personen festgenommen haben. Fast 5 Millionen Kaptagon-Pillen wurden demnach beschlagnahmt. Schon vorher hatte es Berichte von Luftschlägen gegen Drogenproduktionsstätten gegeben. Rund um die Droge hat sich ein milliardenschweres Business entwickelt. Mittendrin laut Experten das Regime des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Syrien gilt inzwischen als größter Kaptagon-Hersteller der Welt. Und während die Droge den Nahen Osten laut Beobachtern regelrecht überschwemmt, kommt sie zunehmend auch nach Europa. Kurz vor Weihnachten etwa wurden in Deutschland laut Medien 460 Kilogramm Tabletten beschlagnahmt. Ein Rekordfund im Wert von knapp 60 Millionen Euro. 4 syrische Staatsangehörige seien festgenommen worden, hieß es. Wie aber hat sich Syrien zum Drogenstaat entwickelt? Welche Rolle spielt dabei der Krieg, der seit 2011 im Land tobt? Welche Funktion haben Vertreter des Regimes in Damaskus genau im Kaptagonhandel? Und was können Deutschland und Europa tun, um der Entwicklung entgegenzutreten? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Islamwissenschaftler Kaspar Schliephack besprechen. Kaspar Schliephack arbeitet als Berater für die Fachstelle Islam im Land Brandenburg und hat jüngst für die Konrad-Adenauer-Stiftung eine größere Studie zum Kaptagonhandel veröffentlicht. Die Studie habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich bin Fabian Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, bei mir im Studio ist jetzt Kaspar Schliephack. Hallo Kaspar.
Hallo.
Kaspar, wir wollen heute über die zentrale Rolle des syrischen Regimes im globalen Kaptagon-Business sprechen. Lass uns zunächst, wie üblich in unserem Podcast, mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du spontan vervollständigst, okay?
Gerne.
Das Kaptagon-Business ist für das syrische Regime
eine Überlebensgarantie.
Die wichtigsten Absatzmärkte der Droge sind
alle auf der arabischen Halbinsel, derzeit jedenfalls noch.
Für Europa bedeuten die Entwicklungen, dass
die Sanktionen gegen das syrische Regime systematisch unterlaufen werden und es zu einem Erstarken von organisierten Strukturen im Nahen Osten kommt.
Kaspar, du hast es schon angedeutet, das Kaptagon-Geschäft ist für das Assad-Regime in Syrien eine extrem wichtige Einnahmequelle geworden. Bevor wir da ganz genau drauf schauen, sag uns doch erstmal Folgendes. Was genau ist eigentlich Kaptagon? Wie wird es hergestellt und wie wirkt es?
Ja, Kaptagon ist der Handelsname für ein pharmazeutisches Präparat, was in den 60er Jahren von einem deutschen Pharmaunternehmen hergestellt wurde und auf den Markt gebracht wurde zur Behandlung von ADHS. Und ursprünglich enthielt Kaptagon mal Phenethylin, also ein Wirkstoff aus der Gruppe der Amphetamine. Da das Medikament aber stark abhängig macht und ja sehr schwere Nebenwirkungen wie Depressionen, Halluzinationen und auch Psychosen verursachen kann, wurde es dann 1986 vom Markt genommen. Die anhaltende Nachfrage für dieses Präparat hat aber dazu geführt, dass das Produkt weiterhin illegal produziert wurde und auch außerhalb von Deutschland dann vertrieben wurde, mit dann aber wechselnder chemischer Zusammensetzung. Wir sprechen also heute von einem Betäubungsmittel, das vor allen Dingen im Mittleren Osten konsumiert wird und zwar noch Kaptagon heißt, also dann auf Arabisch Al-Kaptagon oder Abu Hilalain, also Vater der beiden Halbmonde. Das liegt daran, dass die beiden Cs für Kaptagon, die auf die Pille gestanzt werden, ja, auch aussehen wie zwei kleine Halbmonde. Was drin ist in der Pille, das hat sich aber verändert. Wir sprechen über Fälschung und über eine Art Drogencocktail. Immer wenn solche Drogenfunde gemacht werden, wird das ja auch chemisch analysiert. Meistens wird in diesen Funden Amphetamin nachgewiesen. Teilweise auch andere Zusammensetzungen. Teilweise ja, gibt es da auch Spuren von Koffein oder Kaffein und anderen Drogen. Aber das, was diese Droge bis heute, ja, was kennzeichnend ist, ist Amphetamin.
Und die Wirkung ist, es ist ein Aufputschmittel. Ich habe es in der Einleitung gesagt, wie es der Deutschlandfunk das mal das Kokain des kleinen Mannes genannt hat.
Ja, die Bezeichnung passt, würde ich sagen. Es ist ein Aufputschmittel. Es gilt als sehr leistungssteigernd. Die Wirkung wird beschrieben als die Müdigkeit, aber auch den Hunger unterdrückend. Und vor allen Dingen kann direkt nach der Einnahme Angst und Angstzustände können unterdrückt werden. Das ist natürlich in Ländern, wo es einen großen wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung gibt, aber auch durch Krieg und Verfolgung einfach eine große psychische Belastung existiert, Da existieren schon größere Anreize, diese Droge dann zu konsumieren.
In Medienberichten wird Kaptagon manchmal auch als Dschihadistendroge bezeichnet. Warum eigentlich und was hältst du persönlich von dem Begriff?
Ich denke, dass die einfachste Begründung für diesen sehr irreführenden Begriff Sensationsgier ist. Hier wird versucht, einen Zusammenhang darzustellen zwischen Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat und der Droge, der so gar nicht existiert. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Im Jahr 2020 wurde im italienischen Hafen von Salerno eine riesige Menge an Kaptagon in Containern aus Syrien beschlagnahmt. Insgesamt 14 Tonnen, ein Marktwert von über 1 Milliarde Euro. Und hier haben dann die Ermittler und dann sehr schnell auch italienische und internationale Medien von der Dschihadistendroge gesprochen und dass man hier die Terrorismusfinanzierung bekämpfen würde, dass man hier die Terroristendroge Kaptagon beschlagnahmt hätte. Die Ladung dieser Container oder diese Container hatten aber den Ursprungsort Latakia, also ein Hafen, der immer unter der vollen Kontrolle des Assad-Regimes stand. Und man hat hier entweder nicht genau hingeguckt oder man wollte ein bisschen verschleiern, woher diese Droge ursprünglich kommt.
Aber zu dem Begriff Dschihadistendroge, das kommt auch ein bisschen daher, glaube ich, dass Kämpfer des Islamischen Staats diese Droge konsumiert haben sollen.
Es gab immer wieder Berichte, auch von sehr guten und glaubhaften Journalisten, die in Syrien recherchiert haben und den Konsum und teilweise auch die Herstellung von Kaptagon nachgewiesen haben. Allerdings nicht von Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Staat. Das waren dann vor allen Dingen in Nordwestsyrien Mitglieder oder Fraktionen, die sich so im Orbit der FSA bewegt haben.
Der Freien Syrischen Armee.
Der Freien Syrischen Armee. Das waren aber alles im Vergleich zu dem Hauptproduktionsort, zu dem Hauptproduzenten von Kaptagon, dem Assad-Regime, kleinere Beträge und kleinere Mengen an Kaptagon.
Also kritisierst du den Begriff, weil er davon ablenkt, dass der Hauptproduzent eigentlich das Assad-Regime ist?
Absolut, er ist irreführend und die Spuren, die dieses Business hinterlässt, die führen eindeutig ins Assad-Regime und nicht zum Islamischen Staat oder zu anderen Terrororganisationen. Wobei, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, eine Terrororganisation sehr wohl involviert ist in dieses Business.
Die Hisbollah.
Die Hisbollah.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Kaspar, nachdem vor einigen Jahrzehnten der Balkan als Hauptproduktionsstandort der Droge Kaptagon galt, ist es inzwischen der Nahe Osten, du hast es angedeutet. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Assad-Regime in Syrien. Das Land gilt inzwischen als Narkostaat. Laut Europäischer Union stellt das Kaptagon-Business so etwas wie die Lebensader des wegen des Krieges sanktionierten Regimes dar. Du hast das, glaube ich, Überlebensgarantie eben genannt. Woran kann man das denn genau festmachen, dass das Assad-Regime eine so bedeutende Rolle im Kaptagon-Handel spielt?
Ich würde da ganz kurz nochmal die ungefähre Timeline, die Zeitleistung gerne angucken. Wir sprechen hier natürlich über einen Sachverhalt, wo es keine offenen Quellen gibt. Also die Produzenten und die Akteure, die kriminellen Akteure, die für dieses Business verantwortlich sind, die gehen natürlich sehr vorsichtig vor und ihnen ist sehr daran gelegen, dass keine Informationen nach außen dringen. Das heißt, es gibt keine Aktionärsversammlungen, es gibt keine Geschäftsberichte, keine Jahresbilanzen. Aber es gibt mehrere Hinweise und sogar mittlerweile Beweise, dank der Arbeit von einigen Journalistinnen und Journalisten, die uns diese Taten, diese auch Täterstrukturen ins Hellfeld ziehen. Ganz kurz zur Timeline. Kaptagon ist sehr lange noch auf dem Balkan, vor allen Dingen dann in Bulgarien, produziert worden in kleinerem Maße. Aber ab 2005 hat sich das Business zunehmend in den Nahen Osten verlagert, weil im Nahen Osten, gerade auf der arabischen Halbinsel, die Hauptabsatzmärkte für diese Droge immer waren und bis heute sind. 2007 entdeckten zum Beispiel die Sicherheitsbehörden im Libanon das erste Mal Produktionsstätten im Land. In einer Region im Osten des Libanons, in der Bekaa-Ebene, wo auch traditionell auch andere Drogen angebaut und weiterverarbeitet werden. Ab 2010 hat sich dann insgesamt die Fließrichtung von Kaptagon und von dem Kaptagon-Handel verändert. Das sagen auf jeden Fall türkische Sicherheitsbehörden. Und der Nahe Osten, vor allen Dingen der Libanon, ist zum Hauptproduktionsort und Hauptproduktionsstandort für Kaptagon geworden. Ab 2012 hat sich dann schrittweise dieser Standort für die Produktion über die Grenze nach Syrien verlagert und 2013 sprachen schon einige Beobachter davon, dass Syrien die neue Kaptagon-Hauptstadt sei.
2013 hast du jetzt gesagt, welche Rolle spielt denn der syrische Bürgerkrieg dabei, dass sich die Produktionsstandorte vom Libanon ausgeweitet haben auf Syrien?
Wenn wir uns daran erinnern, 2011 hat die ganze kriegerische Auseinandersetzung in Syrien ihren Anfang genommen und ab 2011 wurde das syrische Regime auch international mit Sanktionen belegt, weil es begonnen hat, Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu führen. Dafür hat das syrische Regime seinen Herrschaftsapparat benutzt. Also wir sprechen hier über sowohl die regulären Streitkräfte, aber insbesondere Eliteeinheiten wie die Republikanischen Garden oder die 4. Division. Wir sprechen über etliche Geheimdienste und unglaublich viele ab 2011 entstandene Milizen und private Sicherheitsunternehmen. Das kostet alles eine Menge Geld und durch die internationalen Sanktionen und dadurch, dass auch der Krieg andere Wirtschaftszweige vernichtet hat oder zerstört hat und Fachkräfte und Arbeiter das Land zu Millionen verlassen mussten, vertrieben wurden, war das syrische Regime sehr schnell unter großem finanziellen Druck. Denn die Loyalität, die es braucht von seinen Anhängern, seinen Soldaten, Milizionären und Geheimdienstoffizieren, die muss es bezahlen. Und Kaptagon und insbesondere der illegale Handel mit Kaptagon hat eine sehr lukrative Einnahmequelle dargestellt aus Sicht des Regimes. Übrigens, das syrische Regime hat im Libanon sehr alte und sehr tiefreichende Wurzeln, so würde ich das mal beschreiben. Syrien hat und insbesondere der syrische Geheimdienst und das Militär haben den Libanon seit 1976 besetzt gehalten bis 2005 und dort intensive Kooperationsbeziehungen auch zu kriminellen Akteuren im Drogenmilieu gepflegt. Man konnte hier also anknüpfen an alte Kennverhältnisse, auch an alte Gepflogenheiten, die es sowohl innerhalb des syrischen Regimes schon gab, also einige Mitglieder der erweiterten Assad-Familie und des Militärs und der Nachrichtendienste hatten schon Erfahrung gesammelt darin, wie man sich nebenbei bereichern kann. Das ist dann tatsächlich ab 2011, 2012 zur Überlebensader des Assad-Regimes geworden.
Und ab 2013 hast du gesagt, es ist so, dass Syrien auch in der Kaptagon-Produktion immer wichtiger wird. Wie wird denn diese Droge genau in Syrien produziert? Und weiß man auch, welche Teile des Regimes eigentlich besonders involviert sind in dieses Business?
Dank der Arbeit von beispielsweise Caroline Rose oder Rasha Kandil, also Journalistin und Expertin, die sich intensiv mit diesem Sachverhalt beschäftigt haben, wissen wir mittlerweile gesichert, dass Kaptagon im industriellen Maße in Syrien produziert wird. Und zwar höchstwahrscheinlich in mehreren Fabriken, die früher mal zur Medikamentenproduktion genutzt wurden. Also es sind wirklich Fabrikanlagen, die jetzt betrieben werden von kriminellen Akteuren, um illegal dieses Kaptagon herzustellen. Wenn wir uns die Netzwerke angucken oder die Akteure, die den Kaptagon-Handel, die das ganze Business, und wir sprechen hier über ein milliardenschweres Business, aufziehen und koordinieren, dann sprechen wir über ein natürlich großes Geflecht von unterschiedlichsten Akteuren. Im Kern würde ich aber davon sprechen, dass wir es mit zwei miteinander kooperierenden Fraktionen zu tun haben, die den Nukleus dieses Business ausmachen.
Die da sind.
Einerseits das Assad-Regime bzw. Mitglieder des erweiterten Assad-Clans, also die Familie Al-Assad, Makhlouf, Shalish tauchen da immer wieder auf, aber auch Angehörige der Nachrichtendienste und insbesondere die vom Bruder von Bashar al-Assad, nämlich von Maher al-Assad, kontrollierte 4. Panzerdivision, die Firqa al-Rabia auf Arabisch. Diese Einheiten, insbesondere die 4. Division, sind im Orbit, in diesem Machtorbit, der sich um die Familie Assad spannt, ein super wichtiger Player. Teilweise sind die so mächtig, die Offiziere und die Mitglieder dieser 4. Division, dass der Wehrschein oder der Wehrausweis dieser Organisation, dieses Truppenteils dazu führt, dass das wie ein Passierschein an den Checkpoints in Syrien gehandhabt wird oder gilt. Über diesen Teil, über diesen ersten Kern des Kaptagon-Business wissen wir relativ viel. Es gibt Fotos, es gibt unglaublich viele Nachweise, die hier geführt werden können. Die allermeisten Kaptagon-Funde, die haben ihren Ursprung entweder in syrischen Häfen oder es werden LKWs oder Schmuggler aufgegriffen an den Grenzen, die aus Gebieten kommen, die vom Assad-Regime kontrolliert werden. Der zweite Teil oder der zweite Kern, das ist die Hisbollah. Und hier haben wir einen Akteur, der viel vorsichtiger agiert und wo der Nachweis viel schwieriger zu führen ist, dass es hier eine Beteiligung gibt, auf welcher Ebene auch immer. Die Hisbollah, die libanesische Hisbollah, ist eine Terrororganisation, sie ist aber noch mehr als das. Sie fungiert im Libanon als Staat im Staate. Es gibt verschiedene Regionen im Libanon, die von der Hisbollah wirtschaftlich, aber auch vor allen Dingen militärisch kontrolliert werden. Dazu gehört auch die BK-Ebene, wo die Hisbollah eine eigene Sicherheitsarchitektur aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten. Diese Sicherheitsarchitektur ist vor allen Dingen so konzipiert, dass dort kein Akteur und insbesondere kein bewaffneter Akteur ohne das Wissen der Hisbollah agieren kann. In der BK-Ebene, wir erinnern uns, waren bis 2011, 2012 ganz viele der Kaptagon-Produktionsstätten. Die Hisbollah ist übrigens ein enger und sehr wichtiger Verbündeter des Assad-Regimes und hat seit spätestens 2012 auf Seiten des Assad-Regimes militärisch in den syrischen Konflikt eingegriffen. Mit eigenen Truppen, mit eigenen Kräften, aber auch mit eigenen Finanzmitteln.
Genau, und die Hisbollah wird wiederum stark aus dem Iran unterstützt. Jetzt nochmal zu dem Punkt, wie genau ist die Hisbollah denn eigentlich involviert in diesen Kaptagon-Handel?
Obwohl der Nachweis viel schwieriger zu führen ist mit Blick auf die Hisbollah, gibt es mehrere Indizien, die ganz klar dafür sprechen, dass auch die Hisbollah an der Produktion und vor allen Dingen an dem Handel mit diesem Betäubungsmittel beteiligt ist. So wurden insbesondere aus dem Hafen von Beirut, aber auch aus dem internationalen Flughafen von Beirut, immer wieder größere Mengen an Kaptagon festgestellt, dann in den Zielhäfen. Es ist bekannt, dass die Hisbollah de facto große Kontrolle über diese beiden Ausfuhrorte ausübt. Genau wie über die Grenze zu Syrien im Osten des Landes. Also an der die BK-Ebene grenzt an Syrien. Und dort gibt es neben den offiziellen Grenzübergängen auch unglaublich viele kleinere Grenzübergänge, inoffizielle Grenzübergänge im Kalamun-Gebirge, die alle unter der militärischen Kontrolle der Hisbollah stehen.
Also können wir festhalten, das syrische Regime und die libanesische Hisbollah sind wichtige Teile dieser Kartelle. Du sprichst in deinem Text auch von Levante-Kartellen. Ganz kurz vielleicht nochmal, dass du uns so ganz kurz erklärst, vielleicht mal so eine klassische Wertschöpfungskette in Anführungszeichen einer Kaptagon-Pille. Wie funktioniert das? Also es wird hergestellt in Syrien und dann?
Dann wird es entweder über den Landweg, über den Seeweg oder auch über das Flugzeug, meistens über den internationalen Flughafen in Beirut, außer Landes gebracht. Und zwar mittlerweile nicht mehr direkt zu den Hauptabsatzmärkten auf der arabischen Halbinsel, weil das irgendwann dazu geführt hat, dass die lokalen Behörden in Saudi-Arabien, in Kuwait oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten jede Lieferung, jede Schiffslieferung aus Libanon oder aus Syrien kontrolliert haben und dort tonnenweise Kaptagon festgestellt haben. Mittlerweile sind diese Kartelle dazu übergegangen, ihre Lieferungen zu verschleiern, indem sie Zwischenstopps einlegen. Also sie brechen auf, die Schiffe, die Containerschiffe brechen auf, beispielsweise vom Hafen von Latakia, ein Mittelmeerhafen, oder aus Beirut und steuern erstmal Häfen an auf dem afrikanischen Kontinent oder in Europa. Teilweise werden die Container dann auf andere Schiffe verladen, teilweise bleibt es auf den gleichen Schiffen, aber die Ladung wird neu verkauft, es gibt neue Firmen und dann werden die, erst dann werden die Hauptabsatzmärkte angesteuert.
Also dann geht es zurück in den, überwiegend in den Mittleren und Nahen Osten. Kaspar, in deinem Beitrag zeigst du mit Blick auf die Entwicklung des Kaptagon-Geschäfts verschiedene Trends auf. Das Geschäft wachse weiter und auch Transitländer wie der Irak würden zunehmend selbst zu wichtigen Absatzmärkten. Du sprichst mit Blick auf den Nahen Osten von einer regelrechten Kaptagon-Schwemme. Wie gefährlich ist das, auch mit Blick auf die Sicherheitsbelange für den Nahen Osten? Ich habe ja in der Einleitung schon auf einen Vorfall an der syrisch-jordanischen Grenze vor ein paar Wochen hingewiesen. Also wie sehr beeinträchtigt das inzwischen die Sicherheit?
Ja, wir sprechen hier über Beeinträchtigungen auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist natürlich das menschliche Leid, was durch den Konsum massiv zunimmt. Wir sprechen über Hunderttausende Konsumenten allein in den jeweiligen Nachbarländern von Syrien. Insbesondere der Irak, aber auch Saudi-Arabien, der Libanon und Jordanien haben außerdem damit zu kämpfen, dass wir es mit immer aggressiver auftretenden Akteuren zu tun haben. Gerade die jordanische Grenze und die Grenzbeamten dort erleben in den letzten Monaten organisierte, massenhafte Übertritte von den Läufern, die dann die Kaptagon-Tabletten in Rucksäcken transportieren, zu Fuß, die aber begleitet werden von mit Kriegswaffen ausgestatteten Kämpfern, die mit Drohnen und mit schweren Waffen dafür sorgen wollen, dass die Drogen das jordanische Hinterland erreichen. Außerdem wird durch den Handel mit Kaptagon das Assad-Regime gestärkt, das in der gesamten Region seit 2011 massive Verbrechen begangen hat, insbesondere gegen die eigene Bevölkerung.
Du hast jetzt auch das Leid der Menschen angesprochen, die dann abhängig werden. Wie wird denn das Thema eigentlich in den betroffenen Gesellschaften diskutiert? Also ist das auch ein soziales Thema, was da diskutiert wird, und was versucht man da zu tun?
Mittlerweile gibt es Aufklärungskampagnen der Regierung und der entsprechenden Behörden in den betroffenen Ländern. Aber Kaptagon gilt bislang, das ist zumindest das, was man aus den verschiedenen Berichten herausliest, immer noch als vergleichsweise sanfte Droge. Das heißt, die Akzeptanz in einigen Gesellschaften oder in einigen Milieus dieser Gesellschaften für den Konsum dieser Droge, der scheint immer noch hoch zu sein. Es ist weniger stigmatisiert, offenbar, in diesen sehr konservativen Gesellschaften, und hilft daher oder wird als legitimes Hilfsmittel, vielleicht sogar als medizinisches Präparat immer noch gesehen, um die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Das steht natürlich im krassen Kontrast zu den absolut gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen und der großen Gefahr, wirklich nachhaltig abhängig zu werden von diesem Stoff. Die Sicherheitsbehörden in den betroffenen Ländern versuchen, dieser Kaptagon-Schwemme irgendwie Herr zu werden, vor allen Dingen durch härtere Grenzkontrollen. Wir sprechen mittlerweile aber auch davon, dass Länder wie Jordanien sich dazu gezwungen sehen, militärisch ins Nachbarland Syrien einzugreifen und zum Beispiel mit Luftangriffen auf vermutete Kaptagon-Produktionsstätten hier versuchen, irgendwie dieser Schwemme Einhalt zu gebieten. Eine zweite Entwicklung, die wir beobachten, ist, dass verschiedene arabische Staaten versucht haben, das Assad-Regime, von dem alle wussten und alle bis heute wissen, dass es maßgeblich am Kaptagon-Business beteiligt ist, als Partner zu gewinnen, davon zu überzeugen, dass man einen Deal eingeht, Syrien wird wieder auf die internationale Bühne gelassen, und im Gegenzug dazu hat man sehr lange gehofft, dass Syrien sich als Partner im Kampf gegen Kaptagon irgendwie beweisen würde.
Ist das eventuell auch Teil der Strategie des syrischen Regimes? Du hast es jetzt gut auf den Punkt gebracht. Dadurch, dass Teile des Regimes in diesem Kaptagon-Handel involviert sind, ist das ja auch eine Art Druckmittel. Also sie können im Grunde anderen Ländern versprechen, wir gehen jetzt verstärkt gegen die Kaptagon-Produktion vor, aber wollen natürlich Gegenleistung.
Ja, insbesondere wollen sie zwar die Gegenleistung bekommen, aber sie können gar nicht, also das syrische Regime kann gar nicht abrücken von diesem Kaptagon-Handel, weil es laut EU ja die Lebensader des Regimes ist. Sie können nicht auf diese Haupteinnahmequelle für ihren Herrschaftsapparat verzichten. Das, was das syrische Regime leider relativ clever, muss man sagen, versucht, ist, sowohl die Gegenleistung zu bekommen. Also 2023 war Bashar al-Assad auf dem Gipfel der Arabischen Liga nach über 10 Jahren der internationalen Isolation, der Ächtung. Er hat es teilweise schon geschafft. Der Kaptagon-Handel und die Ausfuhr von Kaptagon aus Syrien in die Nachbarländer, der ist seitdem aber noch stärker geworden.
Also nicht gesunken. Kaspar, nach der Verlagerung der Produktionsstätten vom Balkan in den Nahen Osten und insbesondere nach Syrien spielte der Kaptagon-Handel in Europa lange Zeit keine nennenswerte Rolle mehr, schreibst du in deinem Text. Das drohe sich allerdings zu ändern. Woran machst du das fest?
Ja, laut einem Bericht von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und dem Bundeskriminalamt ist Europa mittlerweile ein Hauptumschlagsplatz der Droge, Kaptagon, und hat sogar der Türkei den Rang abgelaufen. Das heißt, wir sind mittendrin in einer Entwicklung, die sich seit 2012 spätestens schon im Nahen Osten vollzieht. Und die Gefahr, dass ein Transitland oder auch eine Transitregion irgendwann auch zu einem Absatzmarkt wird, diese Gefahr sehen wir für Europa. Denn wir haben Beispiele wie den Irak, der lange als Transitzone, als Transitregion genutzt wurde und wo 2023 die erste Produktionsstätte gefunden wurde, entdeckt wurde, weil die Konsumgewohnheiten in diesem Land sich irgendwann auch auf Kaptagon eingestellt haben.
Und die Gefahr siehst du im Grunde auch mit Blick auf Europa, dass Europa von einem Umschlagsplatz auch zu einem Absatzmarkt wird.
Ich würde behaupten, dadurch, dass die Lieferketten und die Akteure, die daran beteiligt sind, immer auch austesten werden, ob es einen Markt vor Ort gibt, wo man sich vielleicht die Kosten für die Verstecke und die Lieferung dieses Stoffes sparen kann, da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr. Der Handel mit Kaptagon ist auch deswegen so attraktiv für die Täter, weil der Gewinn so massiv ist. Also wir sprechen von sehr geringen Produktionskosten pro Pille, die dann im Nahen Osten teilweise für Preise zwischen 20 und 35 Dollar pro Pille gehandelt werden. Das sind unglaublich große Gewinne, die hier zu erwirtschaften sind. Es gibt bereits Anknüpfungspunkte, es gibt bereits nachgewiesene Verbindungen von diesen Levante-Kartellen zu anderen kriminellen Organisationen in Europa, zum Beispiel nach Italien. Was Deutschland betrifft, haben wir im letzten Jahr haben die Sicherheitsbehörden im letzten Jahr nicht nur Captagon festgestellt, sondern auch an verschiedenen Orten Produktionsstätten erstmalig in Deutschland entdeckt. Die Täterstrukturen, die hier eine Rolle gespielt haben sollen, die waren syrisch dominiert und hier droht Deutschland zu einem Produktionsort zu werden. Also wir haben eine potenzielle Entwicklung von einem Hauptumschlagsplatz zu einem Produktionsort.
Was kann denn aus deiner Sicht Sinnvolles dagegen getan werden, also hier in Deutschland und in Europa?
Auf internationaler Ebene führt die US-Regierung derzeit eine Allianz gegen den Captagon-Handel an. Ich denke, es ist sehr sinnvoll, dass man dieser Allianz beitritt und hier koordiniert Maßnahmen gegen das Assad-Regime und den Handel mit Captagon beschließt. Auch auf EU-Ebene ist das koordinierte Vorgehen gegen den Handel und gegen die Verschiffung, also gegen die Tatsache, dass Europa mittlerweile ein Hauptumschlagsplatz dieser Droge ist, notwendig, dass man als EU und gerade die Sicherheitsbehörden der EU hier koordiniert vorgehen. Innerhalb von Deutschland gilt es frühzeitig und entschlossen, die Produktionsaktivitäten, die wir durch die Funde im letzten Jahr ja nachweislich schon haben, bekämpft, damit Europa und insbesondere Deutschland nicht zu einem neuen Produktionsort dieser Droge wird. Außerdem sehe ich den Ausbau von Suchtberatungsstellen, deren Angebote und Aufklärung über die gesundheitlichen Gefahren von Captagon wichtig sind, für total nötig. Insbesondere auch eine Erweiterung der Angebote auf Arabisch für eine Zielgruppe beispielsweise, die schon Konsumgewohnheiten aus den Herkunftsländern mitbringen könnte.
Kaspar, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
Super, vielen Dank.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu unserer Arbeit gibt es unter www.auslandsinformationen.de. Die Studie des Islamwissenschaftlers Kaspar Schliephack zum Captagon-Handel findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.